Dann, Johanna, wollte ich dich erstmal fragen, wie es eigentlich dazu kam, dass du dich mit dieser Geschichte auseinandergesetzt hast.
Prinzipiell interessiere ich mich schon länger für die italienische Resistenz. Speziell jetzt dieses Thema der Verbindung von Antikolonialismus und Antifaschismus ist mir aus einem traurigen Anlass eigentlich über den Weg gelaufen, und zwar wegen des rassistischen Attentats in Macerata. Das ist eine kleinere oder mittelgroße Stadt in den italienischen Marken, und da fand 2018 ein Mordversuch statt. Ein Lega-Kandidat, ein örtlicher, schoss wahllos aus dem Auto auf, also nicht ganz wahllos, er schoss auf Menschen dunkler Hautfarbe und hat dabei 6 Menschen verletzt. Aus dem Anlass hat die italienische Schriftstellergruppe Booming eine Gegengeschichte aus dem gleichen Ort veröffentlicht oder wieder veröffentlicht, daran erinnert, wo es um eine Partisaneneinheit geht, um eine ganz besondere italienische Partisaneneinheit, an der nämlich mehrere Personen aus italienischen Kolonien teilgenommen haben.
Das ist super spannend, dass du darauf zu sprechen kommst. Die Frage würde später auch nochmal kommen, aber kannst du vielleicht noch ein kleines bisschen mehr zu dieser Gruppe erzählen?
Diese Gruppe, die hieß Bataillon Mario, wurde auch von einem ziemlich spannenden Menschen angeführt. Jetzt komme ich gerade nicht auf den Vornamen, aber Depanger hieß er. Ihr Kommandant war selber aus Triest, aus diesem Grenzbereich zum späteren Jugoslawien, der ebenfalls changierte zwischen italienisch sein und nicht italienisch sein. Er hatte schon Erfahrung mit einer internationalistischen Organisation von Arbeiterinnen in der Vergangenheit dort gemacht. Und er war der Kommandant des Bataillon Mario, dem sich dann die somalischen Widerstandskämpferinnen anschlossen. Wie kam es dazu? Sie waren Ausgestellte, muss man sagen, Objekte in einer Kolonialausstellung in Neapel gewesen. Wir kennen vielleicht diese Form der Kolonialausstellung auch aus Deutschland. Da gab es ja auch zuhauf in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Also Menschen aus den Kolonien wurden dort ausgestellt in vermeintlich natürlicher Lebensweise. Also mussten zumindest die Karikaturen afrikanischer Dörfer zum Beispiel nachstellen und wurden dort eben soartig ausgestellt. So eine Kolonialausstellung gab es auch in Neapel, ich glaube 1943. Und weil aber dann der Krieg sich verschärfte, musste diese Kolonialausstellung abgebrochen werden. Genau, und es war dann unklar, wohin die Teilnehmenden kommen. Und sie wurden erstmal interniert in einer ehemaligen Villa in dieser Stadt Macerata oder bei dieser Stadt Macerata in den Marken. Das war zuvor ein Lager für straffällig gewordene Frauen gewesen, wurde vom Internationalen Roten Kreuz wegen unhaltbarer Zustände geschlossen. Aber für diese kolonisierten Gefangenen war es dann gerade noch gut genug. Dort waren sie also untergebracht, diese Gruppe aus der ehemaligen Kolonialausstellung, konnten da auch raus, aber wurden bewacht und mussten abends immer wieder heimkehren. Aber dadurch, dass sie halt auch raus konnten, haben sie Kontakt zu Partisanen oder zur umliegenden Bevölkerung aufgenommen und haben dann Kontakt zu Partisanen bekommen und haben festgestellt, dass es Menschen gibt, die gegen die italienischen Faschisten kämpfen. Und dann haben eben einige von ihnen beschlossen, sich anzuschließen. Sie waren sich da auch nicht einig. Es gab auch durchaus welche, die das faschistische Italien verteidigt haben, und eben welche, die als Partisanen dann mitkämpfen wollten. Und sie haben eben die Villa Spada, also der Ort, wo sie untergebracht waren oder gefangen waren, haben sie als nützliches Angriffsziel preisgegeben. Die wurde dann überfallen und dabei wurden eben auch Waffen erbeutet. Ja, und sie haben das im Kampf am Bataillon Mario teilgenommen.
Weißt du von anderen Kooperationen auch zwischen der Resistenza und antikolonialen Kämpferinnen in Italien oder auch in den damaligen Kolonien?
Es gab es sozusagen in die umgekehrte Richtung auch. Es gab kommunistische Partisanen, die in die kolonialen Widerstandsbewegungen aufgesucht haben und auch sich mit ihnen ausgetauscht haben, sie auch teilweise unterrichtet haben in Kampftechniken, um sich mit ihnen zu verbünden und sich auch diese Kämpfe hier wie dort, also in den Kolonien wie in Italien, zunutze zu machen, um da die Kräfte zu vereinigen. Giulio Barontini ist da eine bekannte Figur. Es gab aber noch einige weitere, die das so gemacht haben. Und da gab es dann auch in dieser Form Zusammenarbeit. Und es gab auch unter den vielen internationalen Teilnehmerinnen der Resistenza gab es auch welche aus verschiedenen anderen Ländern, darunter aus Indien. Das war jetzt keine italienische Kolonie, aber ich weiß nicht, ob man das vielleicht sogar auch in diesem Kontext sagen kann. Aber genau, es gab diese Hinwendung der Resistenza zu den antikolonialen Kämpfen und dann gab es vor allem, denke ich, auf einer strukturellen Ebene eben einen Zusammenhang. Also indem das faschistische Regime nicht nur mit der Resistenza auf italienischen Territorien zu tun hatte, sondern eben auch in Libyen und in Äthiopien in dieser Zeit insbesondere auf erbitterten Widerstand stieß, war es eben auch an anderen Orten gebunden.
Nun fiel ja die Hochphase des italienischen Kolonialismus genau in die Zeit des Faschismus. Siehst du da einen unmittelbaren Zusammenhang?
Ja, ich denke schon. Es ist, denke ich, schon wichtig zu sagen, dass es den Kolonialismus schon deutlich früher gab. Also der italienische Kolonialismus hat in den 1880er Jahren schon begonnen, aber er hat sich in seiner Form eben nochmal eklatant verschärft im Faschismus. Es gab schon sehr brutale Dinge vorher, es gab schon Vertreibungen, es gab schon den wahrscheinlich ersten gezielten Bombenangriff auf Wohngebiete 1911 in Libyen. Aber tatsächlich ein komplettes Durchgreifen, eine komplette Kontrolle, auch die militärische Kontrolle über die Kolonisierten, die setzte dann erst der Faschismus durch. Erst er hat so erbittert gegen jegliche Gegenmacht oder vielleicht noch unter seinem Radar existierende lokale Macht durchgegriffen. Ich denke, dass das einfach in dem Sinn zusammenhängt, dass dann ein Teufelskreis der Brutalisierung stattgefunden hat, der vielleicht sich von den kolonialen Erfahrungen oder der Unterdrückung der Kolonisierten nach Italien gewirkt hat, der dann in Italien angewandt wurde, zum Beispiel in der Unterdrückung von starken ArbeiterInnenaufständen direkt nach dem Ersten Weltkrieg und die dortigen Erfahrungen, wo dann die Kampftrupps entstanden sind, die diese Arbeiteraufstände systematisch niedergeknüppelt haben und wirklich auch sehr, sehr viele Tote gefordert haben. Er wurde dann wieder übertragen auf die Kolonien. Also so ein Wechselspiel, wechselseitiges Hochschaukeln der Gewalt. Das kann man wahrscheinlich auf taktischer und auf der strategischer Ebene und Führungsebene anschauen und wahrscheinlich, aber da mutmaße ich jetzt einfach auch auf individueller psychologischer Ebene, weil es gab auch Männer, die waren schon vor dem Zweiten Weltkrieg in den Kolonien eingesetzt, sogar schon vor dem Ersten Weltkrieg und die haben dort sicherlich bestimmte Gewalterfahrungen mitgebracht, die sie dann auch wieder geprägt haben, wieder mit nach Italien und umgekehrt sind dann später sozusagen fertige Faschisten in die Kolonien gegangen und haben dort ihre Organisationsweise und ihre Werte und ihre Brutalität mitgebracht.
Wo siehst du in Italien heute faschistische und kolonialistische Spuren oder sogar Kontinuitäten?
Ich weiß nicht, ob man den kompletten Rassismus, den es zurzeit auch in Italien gibt, ja nicht nur, ob man den irgendwie auf den Kolonialismus zurückführen kann. Da wäre ich jetzt vorsichtig. Wo ich diese Kontinuitäten sehe, ist in der internationalen Zusammenarbeit tatsächlich, vor allem in der Flüchtlingsabwehr. Da hat Italien eine ganz enge Connection zu Libyen, diese berüchtigte libysche Küstenwache, die immer die Migrantinnen nach Libyen zurückschleppt, statt dass sie von NGOs gerettet werden können. Die wird von Italien ausgebildet und Italien liefert immer wieder auch technische Hilfsmittel, und zwar schon sehr, sehr, sehr lange. Also das ist auch nicht erst so, seit verstärkt über Seenotrettung gesprochen wird, sondern das war Anfang, Mitte der Nullerjahre auch schon so. Also und das ist eine Zusammenarbeit, die einfach aus dieser gemeinsamen, in Anführungszeichen, Kolonialgeschichte resultiert. Da hat Italien einfach noch die starken Verbindungen zu Libyen. Und da wirkt sich das einfach ganz praktisch, ganz brutal und auch mit europaweiter Wirkung immer noch aus.
Und jetzt hast du vorhin vom Wuming-Kollektiv erzählt, die sich ja auch ganz gezielt mit Kolonialgeschichte und auch der Verwobenheit auch zur Geschichte des Faschismus beschäftigen. Was ist da so deine Perspektive? Hast du das Gefühl, dass es Teil eines vielleicht größeren Umdenkens oder einer vielleicht größeren Sensibilisierung in der italienischen Öffentlichkeit auch?
Kann ich wahrscheinlich nicht gut genug beurteilen. Es gibt schon eine Auseinandersetzung mit der Kolonialgeschichte. Es gibt auch verschiedene Schriftstellerinnen und Schriftsteller zum Beispiel, die sich damit auseinandersetzen. Giaba Scego ist zum Beispiel so ein Beispiel für eine recht bekannte Schriftstellerin, die selber somalische Wurzeln hat und sich mit dieser Kolonialgeschichte auseinandersetzt. Oder Francesca Melandri, auch auf Deutsch erschienen ist, sehr interessantes Buch geschrieben hat, die sich mit der Verwobenheit von Faschismus und Kriegsverbrechen, in dem Fall in Äthiopien, auseinandersetzt und auch mit dem Umgang heute damit. Es gibt sicher diese Debatten, es gibt allerdings auch immer noch eine Verlogenheit und eine frappierende Verteidigung auch von des faschistischen wie kolonialen Erbes. Also wenn ich jetzt an die Aktivitäten von Wuming denke, wir haben eine Initiative Resistenza in Cirenaica in Bologna, die sich mit den Spuren dieser Kolonialgeschichte in dieser Stadt in dem Fall auseinandersetzt. Und das fängt eben an, dass ein ganzes Stadtviertel, die Cirenaica, das ist eigentlich ein Teil Libyens, in Bologna so heißt oder geheißen hat. Da gab es verschiedene Straßen, die nach Gebieten oder Städten in Libyen benannt wurden und die praktisch zu dem Ruhm der Kolonien dienten. Und es gibt aber immer noch Reste von Denkmälern, die nach wie vor besucht werden und die immer noch umkämpft sind. Zum Beispiel das Grabmal von Rodolfo Graziani, der in Libyen eben das faschistische Italien in Libyen vertreten hat und auch in Äthiopien Vizekönig war und sehr brutal jeweils geherrscht hat. Und wo es immer noch eine faschistische Gedenkkultur gibt und durch viele, viele andere kleinere Beispiele, kleinere Denkmäler, eben auch in Italien gibt es zum Beispiel in diesem Stadtviertel Cirenaica auch um Straßenumbenennungen, so wie in Deutschland auch. Also da ist schon eine Debatte im Gange und es gibt aber auch noch viel Unverständnis. Und Wuming argumentiert eben auch, dass die Resistenza und der Kolonialismus insofern zusammenhängen, dass die Resistenza, die ja eigentlich auch eine Art Bürgerkrieg war, also auch primär eine Auseinandersetzung unter Italienerinnen, nämlich faschistischen und antifaschistischen, dass die aber nach dem Krieg auch dazu gedient hat, Italien reinzuwaschen. Also dann plötzlich war so im kollektiven Gedächtnis, waren alle Antifaschistinnen gewesen und damit wurde der Faschismus und in einem Aufwasch damit auch der Kolonialismus sozusagen ausgelöscht aus dem Gedächtnis und auch aus der kollektiven Schuld dieses Landes oder dieser Bevölkerung. Und das ist ein Faktor, der sicher auch immer noch wirkt, dass da einfach vielleicht zu wenig Bewusstsein dieser historischen Schuld gibt.